Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Nachdem wir letztes Mal einiges zum Thema Immobilieninvestment und alleinerziehende Mutter und vieles mehr von Nina Kirsch gehört haben, geht es heute ab in die Musikwelt. Ich freue mich sehr auf Carina Klüber, Schlagersängerin und noch so viel mehr. Herzlich willkommen, Carina.
Hallo Ilka, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, liebe Carina, ich habe dich jetzt einfach mal als Schlagersängerin vorgestellt, aber du machst ja noch viel mehr, oder? Was machst du denn alles?
Ja, also ich bin eigentlich Musical-Darstellerin, das habe ich gelernt. Aber Musical mache ich noch ganz wenig, deswegen ist Schlagersängerin schon die richtige Bezeichnung, das mache ich hauptsächlich. Aber ich mache auch Synchronsprechen, Hörbuchsprechen, andere Sachen sprechen. Ja, also Sängerin, Schlagersängerin und Sprecherin bin ich.
Ja, du hast ja gerade eben erwähnt, du kommst vom Musical. Jetzt bist du seit einigen Jahren schon Schlagersängerin. Wie kam es denn dazu?
Ja, es war eigentlich so eine Entwicklung, die ich gar nicht so gesehen habe. Also es war jetzt nicht geplant, dass ich vom Musical weg will. Es kam halt einfach über die Jahre. Du bist ja selber Musical-Darstellerin und ich fand das halt im Musical so irgendwann, in Anführungsstrichen, langweilig, immer ein Stück zu lernen, also ein Theaterstück oder ein Musical und danach einen Haken und dann das nächste. Also irgendwie war mir das, ich weiß nicht, irgendwie irgendwann langweilig. Und dann habe ich 2018 beschlossen, weil ich ja auch immer andere Sachen gesungen habe, so Pop, Rock und alles Mögliche, mich immer für ganz viele andere Genres auch interessiert habe, außer Musical, bei The Voice of Germany teilzunehmen. Und da war mir dann irgendwie voll klar, so nach kurzer Zeit, dass ich auf jeden Fall eigene Musik veröffentlichen will. Und dann war halt die Frage noch, welche Musik? Und erst dachte ich immer, ich möchte irgendwie gerne so Popmusik machen. Dann dachte ich aber auch, ja, in der eigenen Muttersprache singen, also weil Popmusik ist ja oft Englisch, ist auch schön. Und dann kam ich halt irgendwie so langsam zum Schlager. Erst so Popschlager, dann mal mehr Schlager. Also ich habe ja so eine Mischung aus Popschlager und Schlagersongs bisher veröffentlicht.
Ja, cool. Wir sprechen da auch noch gleich drüber. Lass uns erst nochmal beim Musical bleiben, weil da fing ja alles an und ich habe ja auch mal Musiktheater studiert und auch bei mir gibt es Gründe, warum ich dann nicht fest in der Musical-Branche Fuß gefasst habe. Du hast gerade gesagt, dir wäre das zu eintönig gewesen, jeden Tag die gleiche Show. Das habe ich mir auch immer gesagt, aber ich habe mir dann überlegt, naja, so 3 Monate oder 6 Monate, Mamma Mia beispielsweise, ich bin dabei. Also das würde ich tatsächlich machen. Für mich war dieses Problem Musical, dass das irgendwie nicht im Einklang mit meinem Privatleben steht. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte eine Base, ich möchte ein Zuhause, ich möchte in Hamburg leben. Und ich hatte Schwerpunkt Tanz. Das heißt, ich wäre immer in der letzten Reihe mehr oder weniger gewesen. Und ich hätte dafür kämpfen müssen, überhaupt ein Engagement zu haben. Und dann ist man ein halbes Jahr Stuttgart, halbes Jahr Berlin, halbes Jahr Hannover. Und dieses immer umziehen und nicht zu wissen, kannst du denn eine Familie oder Ähnliches umsetzen? Das war für mich total schwierig. Wäre das für dich auch ein Hindernis gewesen oder wärst du bereit gewesen, dafür immer umzuziehen?
Ja, also ich habe ja, also ich wohne seit 15 Jahren in Berlin jetzt, also nee, nicht ganz, 14 Jahre. Also direkt nach dem Musicalstudium bin ich nach Berlin gezogen. Vorher habe ich in Frankfurt am Main, in der Gegend da in Oberursel gewohnt. Und danach war ich auch ganz viel unterwegs, also mal, was ich, in Aschaffenburg, in Darmstadt, mal, was weiß ich, ganz viele Städte, Stuttgart, ich habe ja auch viel Varieté gesungen, also nicht nur Musical und Theater gespielt und es war viel hin und her huschen. Meistens war ich an den Orten so maximal 6 Monate, hatte immer meine Base, aber hier in Berlin oder bin dann ganz viel hin und her gereist. Wenn wir halt irgendwie, was ich, 5 Tage die Woche gespielt haben, war ich 5 Tage dann da in Darmstadt und dann 2 Tage wieder hier in Berlin. Also es war viel Reisen und das fand ich auch sehr anstrengend. Ich muss aber sagen, ich reise jetzt auch noch viel, so als Schlagersängerin. Ist nicht weniger anstrengend geworden, aber ja, irgendwie wollte ich was für mich machen, was mehr mir entspricht. Und auch hauptsächlich ging es mir darum, weil ich habe ja oft Rollen gespielt in Musicals und im Theater. Ich wollte dann irgendwann mal was machen beim Singen, wo ich halt so singe, wie ich singe und nicht irgendwie so eine Rolle erfülle, wo jeder das gleich singen muss und so, sondern so singen kann, wie ich aus mir heraus singe und wie es mir Spaß macht. Und Ja, also ich habe echt aber Hochachtung vor allen Musical-DarstellerInnen, die so unterwegs sind, weil es einfach ein Knochenjob auch, muss man sagen. Aber man baut ja auch trotzdem keine Marke auf im Musical. Also man kann ja Musical-Star sein, 10, 15 Jahre, 20 Jahre, immer nur Hauptrollen spielen und voll die Nummer eins, aber für einen selber als Marke bringt es in der Öffentlichkeit auch nicht so viel, leider.
Ja, zumal man ja auch meistens so verkleidet und geschminkt auf der Bühne steht, dass man noch nicht mal erkannt wird, wenn man im Supermarkt ist oder auf der Straße rumläuft, weil man ja wirklich auch dann in einen anderen Charakter, in eine andere Rolle schlüpft und nicht mehr ganz so viel sich selbst zeigt, wie man das jetzt in der Schlagerbranche beispielsweise machen könnte. Ja, lass uns, bevor wir zum Schlager zu sprechen kommen, doch nochmal beim Musical bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja heute sicherlich auch mal Zuschauer und guckst dir Musical an. Es ist ja auch noch das Kuda-Musical aktuell, glaube ich, im Theater des Westens. Ich muss ja sagen, ich liebe es, Musicals zu schauen, egal ob Disney oder was ganz Klassisches wie Elisabeth. Und wenn ich dann im Publikum sitze, dann denke ich mir, oh, ich würde auch gern mal mitmachen oder ich würde auch gerne mal auf der Musicalbühne stehen. Ja, es gibt so ein paar kleine Traumrollen oder auch Rollen, wo ich sage, naja, das könnte ich jetzt gesanglich. Manches, da bräuchte ich noch ein bisschen Coaching und Übung. Aber das ein oder andere ließe sich definitiv umsetzen. Geht es dir auch so? Hast du auch immer noch so diese Leidenschaft Musical in dir drin? Oder sagst du, nö, ich habe ja noch das ein oder andere Engagement im Musical-Bereich und ansonsten habe ich damit abgeschlossen?
Ja, also wie du gerade gesagt hast, ich habe ja noch das ein oder andere kleine Engagement im Musical-Bereich. Also ich mache so eine Musical-Tournee seit vielen Jahren immer mit. Das sind so 20 Termine im Jahr. Das heißt, so ganz raus bin ich da auch nicht. Da habe ich noch so ein bisschen Musical-Luft, die ich immer schnuppern darf. Und wenn ich mir was anschaue, ich habe mir jetzt gerade letztens Titanic angeguckt, es lief in Erfurt. Es war so toll zum Beispiel. Also das war einfach... Ich weiß nicht, es war so toll, ich kann es gar nicht beschreiben mit Worten. Das ganze Publikum, wir haben alle geheult, es war einfach so gut gespielt und gesungen und wo ich halt richtig gemerkt habe, wow, das ist so toll. Und ich hatte die Karten auch zu Weihnachten meinen Eltern geschenkt, weil ich mit denen mal was machen wollte, weil die wohnen ja da in Oberursel alle und ich wohne in Berlin und sehe die nicht so oft und dachte ich, das ist ein gutes Geschenk. Und die waren auch total ergriffen und meine Mutter hat mich dann auch gefragt, ja, vermisst du nicht manchmal so die Musicalbühne, wenn du das so siehst? Und dann habe ich halt gesagt, ehrlich gesagt, nein. Und zweitens, ich glaube, ich könnte das in der Form gar nicht mehr. Also da bin ich total raus. Sängerisch wird es noch gehen, aber diese ganze Passion für das Spiel, ich glaube, da bin ich zu lange nicht mehr drin. Also da gibt es andere, die das jetzt tausendmal besser können.
Halten wir einfach fest, wir schauen es uns gerne vom Publikum aus an.
Ja, total.
Ja, Titanic habe ich auch damals in Hamburg in der Neuen Flora gesehen, bevor es dann abgesetzt wurde. Das war auch wirklich ein schönes Musical und ist auch gar nicht so oft zu sehen, Titanic. Ne? Also es wird wirklich nur alle paar Jahre mal wieder aufgenommen.
Ja.
Gut, also haken wir einfach mal das Thema Musical ab, denn wir haben noch so viel Gesprächsthemen für diesen Podcast vorbereitet. Wir wollen über den Schlager sprechen. Du hast ja schon gesagt, wie du zum Schlager gekommen bist. Was glaubst du denn, wieso so viele Leute, die vom Musical kommen, so wie wir beide, jetzt im Schlager Fuß fassen?
Ich denke mal, weil viele halt wahrscheinlich auch merken, dass sie eigene Songs singen wollen oder auch das Potenzial zur Solokünstlerin oder zum Solokünstler haben und vielleicht im Musical nicht so zur Geltung kam. Manchmal ist es ja auch im Musical Glück oder ich weiß nicht, wenn einer mal eine Hauptrolle hat, dann kriegt er die in der nächsten Produktion wieder und wieder und wieder, wenn man sich einmal sozusagen bewiesen hat und es ist ja oft schwer, so in diese First Cast-Riege zu kommen. Und ich glaube, auch insgesamt ist der Schlager natürlich total beliebt, ist gerade in Deutschland. Und durch diese ganzen Casting-Formate, The Voice of Germany und so, wo ich ja war, oder auch DSDS und was alles so gibt, dass die Leute, glaube ich, merken, ich möchte mich darstellen und deswegen haben sie mehr den Drang, irgendwie ja, rauszukommen und eine Solo-Karriere zu starten. Und irgendwie ist es ja auch heutzutage für viele Menschen viel mehr möglich. Also es werden ja so viele KünstlerInnen veröffentlicht wie nie zuvor. So viel neu auf dem Markt.
Ja, vor allen Dingen, da hat man ja auch super viele Möglichkeiten über YouTube, über TikTok, Spotify und Co. Ja. Ja, siehst du da auch Schattenseiten oder sagst du, nee, das ist ja super, dass jeder die Möglichkeit hat? Wie schätzt du das ein? Ich meine, die ganze Musikindustrie hat sich ja extrem verändert. Ich bin noch mit Schallplatte groß geworden, dann kam die Kassette in den 90er Jahren und die CD. Dann gab es mal Minidisc, dann hatte ich so einen coolen Minidisc-Player, das hat sich aber irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Ja, und irgendwann haben alle illegal die Lieder runtergeladen bei Napster und Co. Und dann kam der Daniel Ek, heißt er, glaube ich, und hatte die glorreiche Idee, Spotify auf den Markt zu werfen. Würdest du sagen, ja, das ist ja eine coole Entwicklung oder sagst du, na, manchmal wünsche ich mir die Schallplatte zurück, die es ja auch seit ein paar Jahren wieder gibt, diesen kleinen Revival. Wie ist so deine Einschätzung?
Also wir wissen ja, dass der Musikmarkt eigentlich unter den, also wir KünstlerInnen unter den Streaming-Portalen leiden, weil ja die Ausschüttung, also finanziellen ja, Ausschüttung einfach zu schlecht dafür ist. Also man kann ja nicht von den Streaming-Zahlen wirklich leben. Ich weiß gar nicht, welcher Künstler oder welche Künstlerin davon leben kann. Vielleicht Mariah Carey oder so. Aber wir leben ja hauptsächlich von den Live-Auftritten und es war früher ja definitiv anders, dass die Einnahmen durch CD-Verkäufe ja noch einfach was wirklich reingebracht haben. Und in dem Sinne ist die Entwicklung ist natürlich, es ist cool, wenn man mehr Leute erreicht. Also angeblich so, weil natürlich die Songs weltweit verfügbar sind und ja, früher ja nicht alle CDs überall verkauft worden sind. Also ich glaube jetzt nicht, wenn wir CDs rausbringen würden, dass es auch irgendwie in Amerika rauskommen würde. Zum Kauf wahrscheinlich nicht.
Schwierig mit deutschem Schlager.
Ja, genau.
Aber in den Niederlanden, also Niederlande fahren ja total auf Schlager ab.
Ja, das
Schlager.
Auch. Und ich sehe auch oft in meinem Spotify-Artist-Account, man hat ja so also einen Zugang, wenn man Artist ist, hast du ja auch, da sieht man ja auch, aus welchen Ländern so die Mucke, in welchen Ländern das gestreamt wird. Und da sehe ich halt auch manchmal, dass auch in Amerika die Leute das hören, komischerweise. Und so hat man natürlich ja, ein breiteres Feld, das man erreicht an Menschen, aber natürlich ist die Ausschüttung nicht so toll und dementsprechend finde ich es halt schade, dass sich das da so entwickelt hat, dass man halt als Künstlerin so wenig verdient daran, an der eigentlichen ja, Musikausschüttung am Ende. Man braucht halt viele, viele Live-Auftritte. Das zählt halt, aber das ist ja auch gerade ein bisschen mau. Also die Inflation macht sich ja gerade bemerkbar und so und dass die Leute natürlich erstmal an Kunst und Kultur sparen. Also ja, gab schon, glaube ich, bessere Zeiten für NewcomerInnen, wenn man auf dem Markt sich etablieren wollte.
Weißt du denn noch, wie das früher ablief, so 2005, 2008, wenn du Künstler warst? Wer hat da was finanziert? Wie hat man Geld verdient? Weißt du das?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich damals ja keine Musik veröffentlicht habe, aber also so richtig weiß ich es nicht, aber was ich halt mir denke oder so gehört habe, ist es natürlich, dass damals weniger Menschen veröffentlicht haben und natürlich die Labels noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen haben, um die KünstlerInnen zu unterstützen und ja, es war wahrscheinlich auch ähnlich schwer, aber in mancher Hinsicht denke ich mal ein bisschen leichter. Oder weißt du da genaueres?
Ja, ich weiß ein bisschen was. Ich lasse mal die Katze aus dem Sack. Ja. Also erstmal, weil ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht gar nicht wissen, wie baut man heute eine Brand auf und wer bezahlt was. Also heute muss man sehr viel selbst bezahlen, das heißt die Produktion in der Regel. Da gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber wenn man heute als Musikerin oder Musiker auf die Bühne möchte, dann zahlt man erstmal den Song oder die Songs selbst, wenn man sie nicht sogar vielleicht selbst produziert hat. Und muss sehr viel in Vorkasse gehen, was man, wie du schon gesagt hast, oft über Streams und so gar nicht wieder reinholt. Und ich weiß es noch, 2008 hatte ich eine Teenager-Band, beziehungsweise eine Band, die Teenies ansprechen sollte. Mhm. Wir waren zu dritt und haben EPK, das heißt so ein Bewerbungsvideo für die Plattenfirmen gemacht. Wir haben einen Song produziert, Herz an Herz von Blümchen.
Cool.
Kennt, glaube ich, jeder. Und das war mit dem Original-Label alles von Jasmin Wagner damals. Das heißt, dadurch waren die Rechte auch alles war gesichert, weil das exakt das gleiche Team war von Jasmin Wagner, nur eben nicht Jasmin Wagner. Die war damals noch nicht wieder zurück. Und wir haben es als Dreierkombi rausgebracht und die Strophen wurden textlich geändert. Und wie gesagt, da wir mit den Produzenten und allen von damals gearbeitet haben, hatten wir auch die Freiheit, den Text zu ändern und alles Mögliche. So, wobei dieses Herz an Herz ja auch ursprünglich Paso Doble oder so war. Also das ist ja gar nicht von Jasmin Wagner gewesen ursprünglich. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Jedenfalls haben wir dann versucht, die Brand aufzubauen, sind zur Plattenfirma Edel gegangen, weil früher auch Blümchen bei Edel war, und haben gesagt, wir möchten 50.000 Euro. So. Und das war tatsächlich noch eine Zeit, wo du als Künstler 2008 oder als Band von einer Plattenfirma 50.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommst. Wir wollten das Geld für eine RTL2-Kooperation, weil früher ganz viele so junge Bands immer über RTL 2 promotet wurden. Damals war lineares Fernsehen auch noch angesagter. Da gab es auch noch nicht so diesen YouTube-Hype 2008. Ja, jetzt hatten wir eine Absage bekommen, aber es war nicht unwahrscheinlich, diese 50.000 Euro zu bekommen.
Wow.
So, und so war das früher. Und da wird natürlich Produzent von bezahlt. Das Video, also wir hätten als Künstler kein Geld davon bekommen, aber man hätte in das Produkt 50.000 Euro investiert. Ne? Angefangen von Video, weil das EPK war ja nur für die Plattenfirma, das wirst du ja nicht veröffentlichen als Musikvideo. Ja, und daraus wurde leider nichts, aber so war das damals. Und der Nachteil, und dann können wir gleich nochmal über die Vorteile von heute vielleicht sprechen, der Nachteil war, wenn du nicht überzeugt hast, warst du einer von 1.000, die abgelehnt worden sind. Ne? Und heute können die 1.000 sagen, ach, dann machen wir mit dem Handy ein Video, wir produzieren günstig und wir promoten das einfach bei YouTube. Also du hast halt heute die Möglichkeit, es trotzdem rauszubringen. Das war damals nicht so einfach.
Das stimmt. Und ja, man hat halt die Möglichkeit, selber durch Social Media sich als Marke aufzubauen. Also wenn man, glaube ich, fleißig ist und irgendwie guten Content liefert, dann kann man ja auch eine gute Followerschaft heranzüchten, so über die Zeit. Und die werden ja auch dann potenzielle Konsumenten der Musik. Aber ich finde es schon krass, was du sagst, dass man früher noch so viel Geld gekriegt hat, auch wenn man einfach nur eine Idee hatte und noch nicht mal wirklich jetzt was erreicht hat. Ja, heutzutage ist ja so, man muss erstmal gefühlt einen Oscar gewinnen, bis irgendwie ein Label bereit ist, irgendwas zu investieren. Also,
ja,
weil ich frage mich halt oft, es wird ja mehr Geld denn je eingenommen mit der Musik. Also es ist ja so viel Geld im Umlauf, und dass es halt gar nicht mehr in die KünstlerInnen gesteckt wird, wenn man halt auch schon ein Label hat. Weil viele veröffentlichen ja auch ohne Label. Also gibt es ja auch ganz viele freie Labels oder einfach Plattformen, wo man die Musik hochladen kann. Das machen ja auch ganz viele. Und da ist ja dann, steckt dann ja kein Label dahinter, was ja auch dann auch cool ist. Aber wenn man halt schon ein Label hat, finde ich, ist es eigentlich nur anständig, wenn man ein bisschen unterstützt wird. Weil wenn man halt dann Vollblutkünstlerin ist oder Vollblutkünstler, dann ist es halt auch echt, ja, anstrengend und auch oft ja auch ein Überlebenskampf, wenn man halt nur von der Musik leben möchte. Ist eigentlich fast nicht möglich, wenn man ehrlich ist.
Ja, ich habe mich da ja auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern schon ausgetauscht. Die meisten haben noch einen anderen Job oder verdienen mit Immobilien Geld. Also ich meine, du weißt es ja bei mir, ich habe ja auch meine Moderation, was meine sichere Einnahmequelle ist.
Ja.
Das ist halt super schwierig. Aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich will aber unbedingt Musik machen und ich will davon leben können, hast du da Tipps, wie findet man den Einstieg?
Ich glaube, es ist schwierig, da so einen richtigen Tipp zu geben, weil das ist auch so Typsache. Ich finde, man muss schon sehr bereit sein, über seine eigenen Grenzen immer wieder zu gehen. Und das ist definitiv nicht unbedingt gesund, auf diesem Pensum zu arbeiten und auch mit diesem Stress klarzukommen, mit diesen Unsicherheiten, die dann natürlich auch aufkommen und entstehen. Für mich ist es, glaube ich, ganz gut handelbar, weil ich ja noch nie was anderes gemacht habe. Also ich habe ja Musical studiert und danach immer selbstständig. Ich war nie festangestellt, immer selbstständig in Theatern, Musicals und sonst wo gearbeitet, also immer Rechnungen geschrieben und mich um alles selber gekümmert und hatte nie irgendwie so, klar hatte man dann mal ein Engagement für 3, 4 Monate oder 6 Monate, das war dann mal in Anführungsstrichen ein paar Monate Sicherheit, aber danach wieder neu auf die Suche gehen. Und irgendwie hatte ich dann so Selbstvertrauen und kam immer irgendwie was. Also ich weiß nicht, ich habe dann einmal gesagt, scheiße, ich brauche ein neues Engagement, ich habe ab morgen kein Engagement. Und dann kam 2 Tage später ein Anruf, hey, willst du hier arbeiten? Du warst vor einem halben Jahr bei der Audition, wir hätten dich gern. Und ja, das war halt dann auch viel Glück, aber auch immer wieder das Rad andrehen, dass halt was passiert. Deswegen kann ich einen Newcomern gar nicht so richtig einen Rat geben, weil ich glaube, für Menschen, die halt einen sicheren Job haben und dann sagen, oh, ich will jetzt Sängerin werden, das dann mit der vollen Leidenschaft so zu machen und auch Leidenschaft, wie das Wort ja schafft, leiden, mit allem drum und dran durchzuziehen, ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, weil die Menschen ja dann auch gewohnt sind, ihre Sicherheit zu haben, auch mit Einkommen. Aber vielleicht machen sie es dann auch ein bisschen lockerer und haben dann trotzdem Glück. Und wenn es gut ist, dann können sie trotzdem Erfolg haben. Also ja, es gehört halt alles Mögliche dazu.
Ja, du hast ja bei The Voice of Germany mitgemacht. Wie bist denn du dazu gekommen und würdest du das auch jedem Künstler empfehlen?
Also ich bin dazu gekommen, dass ich mir einfach dachte, bei The Voice mitmachen wäre schön. Also ich hatte darüber so nachgedacht, eigentlich als das Format rauskam, fand ich schon interessant. Und so richtig drüber nachgedacht habe ich ab 2016, dachte, okay, ich möchte mich da mal bewerben. Da war ich aber noch im Theaterengagement und dann dachte ich, okay, das bringt eh nichts, weil ich muss ja ganz viel spielen. Und dann habe ich halt 2018 gedacht, okay, das ist jetzt ein gutes Jahr, mich hier zu bewerben, weil ich habe ein bisschen Zeit. Das muss man ja auch immer einplanen, die Zeit. Wenn man ja weiß, dann muss man da, wenn man weiterkommt, immer wieder hin. Das ist ja auch nicht irgendwie in 2 Tagen abgefrühstückt. Und ja, dann habe ich mich 2018 beworben, ganz normal online. Und dann war da so ein offenes Casting. Und dann bin ich mit Berlin hier, wohne ja hier, das war dann praktisch, einfach in so einem Hotel in so ein Casting gegangen mit ganz vielen tausend anderen Leuten. Und dann waren in einem Tag schon ganz viele Runden und dann ging das immer so weiter. Das hat sich aber dann wirklich auch über Monate gezogen, bis man dann wirklich in den Blind Auditions war. Also es gibt im Vorfeld ja ganz viele kleine Runden, wo immer aussortiert wird. Und ja, dann hat alles geklappt und ich kam ja auch bis in die Battles und es war auch alles super. Also selbst auch nach den Battles dann nicht weiterzukommen, war gut, weil ich hatte danach dann wieder ein Engagement und dachte mir, okay, jetzt habe ich wieder ein Engagement, wo ich 2-3 Monate beschäftigt bin. Da war ich in einem Varieté und das kann ich ja nicht absagen für eine Fernsehshow, die zwar toll ist, aber wo man halt auch kein Geld verdient, weil bei The Voice, man muss sich halt die Zeit nehmen logischerweise und kriegt dafür ja aber auch kein Geld. Aber ist auch in Ordnung, denke ich, weil man bekommt dadurch ja die beste Promotion. Also eine bessere Promotion gibt es gar nicht, weil man hat ja wirklich in dem Moment, wo man ausgestrahlt wird, also 2018 war ich ja dort, da haben auch mehrere Millionen Leute das geschaut. Und so ein Millionenpublikum erreicht man nicht so schnell. Und ich habe das damals auch schon Instagram gehabt, das habe ich dir gestern auch schon erzählt, hatte ich dann wirklich während der Sendung gesehen, wie mein Kanal wächst, also wie viele Menschen mir auf einmal folgen und dann bei den Battles noch mehr. Deswegen war das schon sehr, sehr gut, so von der Marketingseite und auch von der Wohlfühlseite was Schönes. Hat total Spaß gemacht dort die Zeit. Ganz tolle Menschen kennengelernt, ja auch meinen Musikproduzenten dort kennengelernt, den Fabrice Richter-Reicher, mit dem ich eng zusammenarbeite seither. Also ich würde das allen ProfimusikerInnen, die planen, ihre Karriere aufzubauen, auf jeden Fall empfehlen, da teilzunehmen. Das ist eine super tolle, also wirklich eine super tolle Erfahrung. Und es kann, wenn man es gut nutzt, viel bringen danach. Aber man muss es halt auch wirklich professionell angehen und wollen. Und gibt natürlich auch KandidatInnen, die da teilgenommen haben. Und am Ende hat es denen einfach gar nichts gebracht, weil sie nichts draus gemacht haben.
Würdest du sagen, dass das dein persönliches Highlight war in deiner Musikkarriere?
Es hat schon sehr viel Spaß gemacht, ja. Es war auf jeden Fall einer meiner Highlights. Also war einfach eine tolle, einmalige Zeit und irgendwie aufregend und cool. Und irgendwie war es auch so, ich habe mich beworben und ich wusste auch so, ja, das klappt jetzt. Also deswegen, ich habe mir das ja so ab 2016 drüber nachgedacht und dann habe ich auch mich mit ganz viel Musik, ja sowieso immer mit Musik beschäftigt, aber auch mal wieder andere Genres mir angehört und so, weil ich mir dachte, ich möchte so vielseitig wie möglich sein, wenn ich dorthin gehe. Und ja, irgendwie wusste ich, das klappt jetzt.
Ja, sicherlich hast du vor Ort oder bei der Produktion auch mal gemerkt, dass dir vielleicht nicht alle wohlgesonnen sind, dass man nicht mit allen dicke ist. Man sagt ja auch oft, das ist so ein Haifischbecken, die ganze Medienbranche. Ja, das ist nicht nur die Musikbranche, sondern auch grundsätzlich die Medienbranche. Kannst du das bestätigen? Also das allgemein deine Selbstständigkeit schon so ein bisschen so ein Haifischbecken ist?
Also bei The Voice war das nicht so. Da war es wirklich Friede, Freude, Eierkuchen alles. Da waren alle sehr nett und auch alle KünstlerInnen, die teilgenommen haben, waren ja einfach Vollblutmusiker und total, ja, keiner war so auf Ellenbogen. Da war es richtig locker. In der Musical-Welt ist es sehr stark so. Oft finde ich, dass es sau krasses Konkurrenzdenken ist und irgendwie die Leute sich anmotzen, weil der andere 2 Sätze mehr singt oder so. Oder jeder sich um den hohen Ton streitet oder sowas. Ja, umso kleiner die Produktion, umso mehr wird rumgezickt, habe ich den Eindruck auch. Und ja, im Schlagerbereich finde ich, da sind die Leute eigentlich alle ziemlich für sich. Wenn man Kontakt hat, dann ist der oft eigentlich sehr nett. Also erstaunlicherweise super nett und entspannt, aber viele halt auch sehr für sich. Also ja, muss halt jeder auch auf sich achten. Deswegen, ich glaube, das Haifischbecken ist eher so unter den Labels wahrscheinlich, also dass da viel, wer kriegt welchen Künstler und so und ja, wie viel Prozente verdient man am Künstler und so weiter. Also da ist es natürlich so, dass man ganz viel Vereinbarungen trifft, die auch nachteilig oft für einen selber sind oder vermeintlich nicht so gut, wie man sich's wünscht. Aber man muss halt auch mit Leuten zusammenarbeiten, um weiterzukommen, was ja auch gut ist. Und man lernt ja auch. Und ich glaube halt auch, wenn der Marktwert steigt, dann steigt auch der Wert der Verhandlungen, den man halt, wie man verhandeln kann und so weiter. Das hat alles einen Prozess im Künstleraufbau, Schritt für Schritt.
Hier kann man unseren Zuhörern vielleicht auch nochmal einen Einblick gewähren, dass wir beide uns ja auch immer austauschen zur Branche.
Ja,
und
voll.
Ich glaube, und das habe ich ja auch in der Moderationsbranche, ich habe halt gerade die letzten Jahre seit Corona gemerkt, wie wichtig ein Austausch mit Gleichgesinnten ist und wie sehr man voneinander profitiert und profitieren kann, wenn man gemeinsam zusammenarbeitet. Ne? Also das merke ich immer wieder und es wird natürlich nach außen hin oder von außen auch immer positiv wahrgenommen. Es ist ja nie negativ, wenn du jetzt auf die Straße gehst, jemanden triffst und eine Ilka Grunewold empfiehlst, die das Gleiche macht wie du und umgekehrt genauso, ne? Also das merke ich halt auch immer wieder und man sagt immer auch der Moderationsbranche nach Haifischbecken und es ist so schwierig, an die Jobs zu kommen und. Aber mal anders betrachtet, aus einer anderen Sicht, es gibt auch ganz viele Dinge, die vorteilhaft sind in der Branche. Zum Beispiel bei der Moderation ist es so, du hast es als Frau leichter, mehr Geld zu verdienen, als Mann, zumindest auf der Bühne. TV ist vielleicht was anderes.
Ja.
So, das würde man nie denken, weil man immer sagt, Frauen werden schlechter bezahlt als Männer. In meiner Branche,
cool.
Moderation, ist es anders. Ich weiß gar nicht, wie das bei Gesang ist. Da tut sich wahrscheinlich nichts. Da hängt es vom Label ab und wie viel du verlangst und eigener Marktwert und.
Ja,
ich weiß aber, bei Eventmoderation ist es ganz oft so, dass der Kunde mehr bereit ist zu zahlen bei einer Frau. Das finde ich total cool. Man muss auch mal die positiven Dinge hervorheben.
Ja, voll gut.
Ja.
Also das macht
genau, finde ich auch
gleichberechtigter dann in dem Moment.
Und ja, genau. Und auch bei uns gibt es ganz oft einen Fachkräftemangel, angefangen beim Techniker. Ne, dass wir beim Event zu wenig Techniker haben, bis hin zur Gastro beim Event, da gibt es ja auch immer Catering und so, bis hin zum Moderator, ne? Weil gerade September ist jeder Moderator mehr oder weniger ausgebucht.
Ja.
So, und dann kann ich nicht von Haifischbecken sprechen, sondern es ist halt eher so, ja, ich kann halt nicht drei Jobs an einem Tag machen, tut mir leid, ich hole gerne eine Freundin ins Boot, die ich empfehle, aber ich bin raus, weil ich schon auf einer anderen Bühne stehe. Deswegen glaube ich, ist es manchmal auch, ja, wie soll ich es, nicht so Schwafelei Haifischbecken, aber es gibt sicherlich Momente, wo man denkt, es ist schwierig, aber ich glaube, das kennt jede Branche und jeder Konzern. Ne? Wie du auch gesagt hast, die Labels untereinander sind vielleicht eher Konkurrenz. Wir sehen uns eher als Mitbewerber, also wir Künstler. Ne?
Ja, total. Ich glaube, wenn man halt auch sich sicher ist, was man kann, dann braucht man das nicht, dieses Ellenbogen ausfahren. Eher, wenn die Menschen unsicher sind und nicht so richtig wissen, bin ich hier gut genug und Angst haben, was zu verlieren, dann wird es halt so. Aber ich finde auch diesen Austausch und auch eigentlich sich Jobs gegenseitig hin und her schieben, das machen wir in Berlin zum Beispiel halt auch. Ich mache ja auch manchmal Covergesang mit Bands, aber mittlerweile ganz, ganz wenig. Aber da ist es ganz oft so, dass wir uns Jobs hin und her schieben, dass man eine Anfrage hat, nee, ich kann da nicht, aber nimm doch die, ich empfehle dir die ganz doll. Und ich habe auch so eine Kollegin zum Beispiel, wir haben, glaube ich, einen Auftritt mal zusammen gehabt, auch über eine andere Band. Und ich habe der bestimmt schon 30 Jobs gegeben und sie mir auch schon ein paar. Oder wir uns empfohlen, sie empfiehlt mich, wenn eine Schlagersängerin gesucht wird. Ich empfehle sie, wenn eine tolle Band gesucht wird, weil sie eine ganz tolle Band hat. Also wir helfen uns da voll krass, kennen uns eigentlich gar nicht gut, aber sind halt überzeugt voneinander. Und es ist halt, das ist wirklich Gold wert. Und ich finde, genau wir Frauen müssen es auch lernen, irgendwie uns mehr zu solidarisieren. Weil viele Frauen machen das leider nicht. Ich weiß nicht, manche können ja auch nicht weiß ich nicht, können nicht, es nicht ertragen, wenn sie nicht die Nummer eins sind. Ich finde das aber immer wichtig, dass man halt auch sich halt weiß, was man kann, aber auch andere schätzt und auch lernt, einfach das nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern sieht, was man halt lernen kann von der anderen Person und sich im besten Fall ja was abgucken darf. Also ist ja nicht verboten.
Das stimmt. Sag mal, welche Träume, Wünsche und Visionen hat denn eine Karina Klüver? Was sind deine Träume?
Oh, ich habe so viele Träume. Da müsste ich eigentlich noch 10 weitere Leben leben, glaube ich, dass ich alle meine Träume leben könnte. Ich möchte also in Bezug zur Musik, möchte ich mit meiner eigenen Musik noch viel erfolgreicher werden, als ich schon bin. Gerne einfach chartmäßig nochmal ganz viel reißen, dass man einfach mal so ein Top-10-Hit oder Top-5-Hit würde ich mir wünschen oder am besten Number-One-Hit, wenn man ganz groß träumen darf. Und so ein Song, den alle Leute sich wirklich merken und der einfach in den Köpfen bleibt über lange Zeit und viele Leute glücklich macht, das würde ich mir natürlich wünschen. Dann würde ich voll gern mal eine Tournee machen. Würde auch gern mit meiner Zwillingsschwester nochmal einen tollen Song zusammen machen, der auch erfolgreich ist, weil ich ihr natürlich auch das total gönne und irgendwie meine Zwillingsschwester macht ja auch Schlagermusik und so. Wenn man das Gleiche macht, dann will man irgendwie auch, dass die andere genauso erfolgreich ist, weil irgendwie macht es nicht so viel Spaß, wenn man alleine nur den Erfolg hat. Mhm. Und deswegen gönne ich ihr auch ganz viel Erfolg, weil sie natürlich so nah an meinem Herzen ist auch. Hängt natürlich noch so zusammen. Ja, und ansonsten wünsche ich mir auch im Bereich Synchron noch ein paar, bevor die KI alles übernimmt und Synchronsprecher aussterben, noch ein paar tolle Rollen zu sprechen, weil mir das auch viel Spaß macht. Aber hauptsächlich mit der Musik wünsche ich mir einfach viel Erfolg und viele tolle Songs einfach und tolle Auftritte, Live-Auftritte ist einfach das, was mich am glücklichsten macht. Also ist immer so berauschend und voll der Endorphin-Booster.
Ich wollte dich jetzt fragen, welcher Duettpartner vielleicht dein Favorit ist. Und da ist mir gerade so die Idee gekommen, man könnte ja auch eine KI als Duettpartner haben, oder?
Oh Gott.
Was hältst du von der Idee? Und wenn nein, wer wäre dein Lieblingsduettpartner, /Partnerin?
Also KI auf keinen Fall als Duettpartner. Nein, weil das macht ja genau unseren Job kaputt. Also es ist ja der Anfang vom Ende, obwohl es ja sowas, glaube ich, auch schon gibt und so. Leider. Aber bitte nicht, nein, also würde ich auf jeden Fall ablehnen. Und Lieblingsduettpartner, also meine Zwillingsschwester habe ich ja schon 2 Songs rausgebracht und das war schon sehr toll. Ansonsten finde ich viele KünstlerInnen richtig toll. Also ich finde dich toll, Ilka. Und
danke.
Den Giovanni Zarella finde ich auch ganz toll. Vielleicht machen wir mit dem ein Terzett.
Wollte ich gerade sagen, wir machen ein Trio.
Das wäre doch cool.
Das wäre doch mega, ja.
Also Giovanni, ja, cool. Wenn du das hörst, hier, wir warten.
Wir taggen ihn.
Ja,
du,
genau.
Sag mal, du hast ja gerade deine Single Ich finde dich so lala am Start. Man darf sich die gerne wünschen bei allen Radiosendern.
Ja, unbedingt.
Und gibt es sonst noch Möglichkeiten, dir zu folgen, mehr über dich zu erfahren?
Ja, natürlich bei Instagram bin ich unter Karina Klüber, einfach mein Name. KarinaKlüber.official heiße ich da. Und sonst bin ich auch bei Facebook, da gibt es auch eine Künstlerseite. YouTube natürlich auch und TikTok ein bisschen aktiv, nicht so aktiv wie bei Instagram, da bin ich eigentlich am aktivsten und sonst habe ich auch eine Homepage, karinaklüber.de, da kann man auch immer alle aktuellen Infos sich reinziehen und ja, da ist man immer up to date.
Klasse, die wichtigsten Links, die packen wir natürlich in die Shownotes, dann kann man das einfach anklicken und ich sage an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, liebe Karina, Dankeschön für den Einblick in die Musikbranche und nächstes Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, dreht es sich um den Jakobsweg. Ich habe einen Pilger zu Gast. Seid gespannt, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Cool, tschüss Ilka, danke dir.
Ja, ciao.